Ein herzliches Willkommen für alle, die noch nicht da waren. Ich würde einfach mal bitten, weil es kommen noch Nachzügler, einfach mal ein bisschen mehr in die Mitte reinzurücken. Auch sollten Leute später kommen, ist es einfacher, dann die Außenplätze zu besetzen. Ich denke mal, ich werde einfach das Wort jetzt an unseren Vortraggebenden übergeben und begrüße ihn halt weit. Viel Spaß und herzlich, also viel Spaß bei Admin Workstation, die Achillesferse eures Netzwerkes.
Danke. Ja, zunächst zu meiner Person. Ich bin Veit Schiele. Wie ich zu dem Thema kam, Absicherung von Linux-Workstations, hing damit zusammen, wir haben vor 3 Jahren die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit als Neukunden gewonnen. Und bevor wir allerdings den Vertrag mit denen unterschreiben durften, mussten wir nachweisen, dass wir datenschutzkonform ihre Webanwendungen hosten können und auch alle unsere Entwicklungswerkzeuge von der Aufgabenverwaltung über die Versionsverwaltung hin datenschutzkonform betrieben werden. Dazu gab es kaum Lösungen dazu und das führte uns dann dazu, wir haben es zunächst mal für die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit die Infrastruktur aufgebaut, um dann festzustellen, es ist, glaube ich, eine gute Idee, das auch anderen anzubieten, die ebenfalls datenschutzkonform Anwendungen entwickeln wollen. Das ist die Gründungsidee dann der QC GmbH gewesen, die wir 2015 dann gegründet haben. Gut. Was wir zunächst gemacht haben, war unsere ganze Serverinfrastruktur im Rechenzentrum zu analysieren, nach den typischen Vorgaben des Datenschutzes, haben relativ genau analysiert, wie soll der Zutritt zu unseren Servern passieren, wie sind die Zugänge abgesichert, wie wird der Zutritt zu den, die Zugriffe auf die Server kontrolliert. Ja, das haben wir alles im Detail mehrere Monate lang gemacht, um uns dann im Büro umzugucken und zu denken, hier klappt das gar nicht. Also bei weitem nicht, wir haben keine 2 verschiedenen Zugangskontrollen, beispielsweise zu unseren Büroräumen, wie wir es im Rechenzentrum erwarten. Auch die Workstations selber waren deutlich schlechter abgesichert als die Serverinfrastruktur und so kamen wir dann drauf, uns nochmal genau unsere eigenen Workstations anzugucken, haben uns dabei zunächst mal orientiert an den Vorgaben der Linux Foundation. Die hatten schon Richtlinien rausgegeben und die kann man auch, die haben wir zunächst mal übernommen und ein Stück weit abgewandelt. Alles, auch unsere eigenen Richtlinien sind mittlerweile auf GitHub veröffentlicht. Könnt ihr gerne auch von dort forken, Vorschläge machen, was wir besser machen können oder sie für eure eigenen Zwecke anpassen. Auch die Slides selber sind auf SlideShare öffentlich zugänglich, da könnt ihr alle Links verfolgen. Gut, die Reihenfolge vom Aufbau her ist, ich fange zunächst mal bei der Auswahl der Hardware an, beschreibe als nächstes dann, welche Angriffsszenarien gibt es auf Workstations, bevor sie überhaupt gebootet werden. Gehe danach auf die Auswahlkriterien für eine Linux-Distribution ein. Ich werde hier keine präferieren an der Stelle, sondern das hängt letzten Endes sehr stark von euren eigenen Bedürfnissen ab, von eurem, wie das Sicherheitsbedürfnis ist, wo ihr eure Schwerpunkte legt. Von daher wird es von mir keine Empfehlung für eine der Linux-Distributionen geben, sondern es geht hier im Wesentlichen um Kriterien, nach denen ihr das auswählen könnt. Nächster Punkt ist dann, was bei der Installation zu beachten ist, der Distribution, wie ihr nach der Installation das Ganze abhärten könnt, welche Backup-Strategien sinnvoll sind und am Schluss gehe ich noch auf ein paar Best Practices von uns selbst ein. Genau, bei der Auswahl der Hardware sollte man sich überlegen, ob man, ob die Hardware sowas wie Secure Boot unterstützt. Das dient im Wesentlichen dazu, Rootkits zu vermeiden an der Stelle. Selber ist es ziemlich umstritten, es ist damals von Microsoft eingeführt worden, es gibt mittlerweile etliche Distributionen, die ihre Kernels dann tatsächlich signieren lassen von Microsoft selber. Das wird ein Stück weit aufwendiger, wenn ihr eigene Kernels für eure Workstations kompilieren wollt. Dann kann euch Secure Boot ein Stück weit im Weg stehen. Auch das hängt aber sehr stark von den Distributionen ab, wie weit die Secure Boot unterstützen an der Stelle. Oder ihr könnt auch Alternativen zu Secure Boot verwenden, wie beispielsweise Anti-Evil-Mate. Das ist eine Alternative, die dürfte auch deutlich qualitativ besser sein, erfordert aber von euch in der Administration der Workstations auch deutlich mehr Aufwand an der Stelle. Das nächste, wo ihr bei der Hardware-Auswahl aufpassen sollt, sind alle Ports, die Direct Memory Access erlauben. Das sorgt nämlich dafür, dass zumindest im Betrieb im Normalfall der RAM ausgelesen werden kann. Diese ganzen Ports sind entwickelt worden, um möglichst schnellen Zugriff auf die Informationen des Rechners zu bekommen. Die sind zumindest alle am Anfang nicht konzipiert worden nach irgendwelchen Sicherheitskriterien. So ist es mittlerweile beispielsweise bei Thunderbolt. Die haben nachgelegt an der Stelle, aber bei etlichen der anderen der DMAs, die sind nach wie vor, wie gesagt, im laufenden Betrieb, wenn ihr den Rechner verlasst, erlauben die einen direkten Zugriff auf euren RAM an der Stelle. Also da empfiehlt sich, wenn ihr Hardware habt oder euch zulegen wollt, die einen der DMA-Ports habt, die standardmäßig zuzumachen. Wie gesagt, sofern die nicht, wie beispielsweise bei Thunderbolt, mittlerweile eigene Sicherheitskriterien haben. Genau, last not least empfiehlt sich es im Normalfall Hardware zu beschaffen, die das sogenannte Trusted Platform Module enthält. Das ist ein Krypto-Chip, mit dem sich beispielsweise Passwörter speichern lassen, im Wesentlichen diejenigen für die Festplattenverschlüsselung beispielsweise oder für Linux, also das, ja, das ist das Linux Unified Key, genau. System, ja, die würde man im Normalfall mit diesem Chip abspeichern. Darauf solltet ihr bei der Auswahl von Hardware achten. Ja. Genau. Angriffsszenarien, die vor dem Booten noch passieren können, wäre dasjenige UEFI. Wie weit das unterstützt wird, wie weit das konfiguriert ist. Das ist das Unified Extensible Firmware Interface. Also früher BIOS, das war das alte. Wie gesagt, mittlerweile ist es deutlich vereinheitlicht im Normalfall. In diesem Interface könnt ihr im Normalfall konfigurieren, dass beispielsweise die ganzen DMA-Ports zu sind. Ja, darauf solltet ihr halt achten, dass das auch tatsächlich der Fall ist. Ein zweites nochmal auf Secure Boot, darauf bin ich ja vorher schon relativ ausführlich eingegangen. Wie gesagt, alternativ Anti-Evil-Mate installiert zu haben. Das sind so typische Angriffsszenarien, die ja auch vor dem Booten schon relevant sind. Bei der Wahl der Linux-Distribution sind die Auswahlkriterien, der erste Punkt bezieht sich darauf, das POSIX-Berechtigungssystem reicht bei weitem nicht aus, um eine Linux-Workstation absichern zu können. Das ist viel zu grob, erlaubt etliche der bekannten Angriffsszenarien überhaupt nicht abzuwehren. Linux ist deutlich besser allerdings darauf vorbereitet, auf eine Serverinfrastruktur abzusichern durch entweder SE-Linux, AppArmor oder Greater Security. Das sind im Wesentlichen entweder rollenbasierte Berechtigungssysteme oder deutlich feingranularere. Häufig, also bei etlichen unserer Admins war es so am Anfang, sie haben keine unterschiedlichen Rollen unterschieden. Also ganz häufig waren es, die Admins hatten auch auf ihren eigenen Workstations immer Adminrechte. Das haben wir mittlerweile geändert. Wir haben da tatsächlich zwei verschiedene Rollen eingeführt. Das eine ist der Admin, der die Workstation selber administrieren darf. Und das andere ist der Nutzer der Workstation, der dann unsere Services administriert. Das führt dazu, dass im laufenden Betrieb tatsächlich verschiedene Rollen unterschieden werden können. Und wenn tatsächlich der Nutzer-Account gehackt wird, kann man nicht automatisch schon andere Rollen und andere Berechtigungen einnehmen, die zur Administration der Workstation relevant sind. Ein weiteres, was bei der Auswahl der Linux-Distribution, spannend ist da, je nachdem, welche Linux-Distribution ihr euch auswählt, unterstützen die SE Linux, AppArmor oder Greater Security durchaus unterschiedlich. Also guckt euch, wenn ihr euch eine Distribution ausguckt und ihr euch entschieden habt, eigentlich welche erweiterten Berechtigungskonzepte ihr einsetzen wollt, guckt euch die Distribution nochmal an, wie weit die das auch tatsächlich unterstützt an der Stelle. Ein weiteres, was ihr angucken solltet, ist die Sicherheitsmitteilungen der einzelnen Distributionen selber. Die unterscheiden sich immer noch erstaunlich deutlich in dem, wie weit sie über Sicherheitslücken informieren, wie schnell sie auch Sicherheitslücken beheben. Da gibt es deutliche Unterschiede in dem Ganzen. Guckt euch das an, vergleicht die Distribution daraufhin. Das ist ziemlich wesentlich. Also ein ganz grobes Kriterium ist im Normalfall dasjenige, es gibt etliche abgeleitete Linux-Distributionen, die brauchen im Normalfall deutlich länger, um Sicherheitslücken zu stopfen, als die Originaldistribution. So, als ganz grobes Richtlinie, aber wie gesagt, guckt euch das bitte nochmal im Detail dann an. Die Distributionen unterscheiden sich auch relativ deutlich noch, wie weit sie die Konfiguration von UEFI beziehungsweise von Secure Boot unterstützen. Auch da, wenn ihr euch eine ausguckt, guckt euch mal an, wie lässt sich damit tatsächlich die Konfiguration vereinfachen, erschweren. Ja, einfach darauf achten, das mal einmal durchspielen mit den jeweiligen Distributionen. Und schließlich unterscheiden sich die Distributionen auch relativ deutlich in ihren Konzepten zur Festplattenverschlüsselung. Also es ist mittlerweile ein bisschen länger her, aber als Ubuntu anfing, groß zu propagieren, beispielsweise wir machen Festplattenverschlüsselung, dann bezog sich das ausschließlich auf das Home-Verzeichnis. Das ist nicht hinreichend. Umgekehrt gibt es im Moment meines Wissens nur eine Linux-Distribution, die das Boot Verzeichnis tatsächlich verschlüsselt, das ist Arc. Braucht man nicht unbedingt, man kann auch auf andere Art und Weise überprüfen, ob das Bootverzeichnis geändert worden ist oder nicht, darauf komme ich später. Wie gesagt, guckt euch das aber bitte, das sind so die wesentlichen Kriterien unter Sicherheitsaspekten, nach denen ich mir die Linux-Distribution oder wir uns die Linux-Distribution angeguckt haben. Genau, wenn ihr euch dann entschieden habt, welche Linux-Distribution ihr haben wollt, fängt es mit der Installation an und dabei zunächst mal mit der Festplattenverschlüsselung. Das nächste, darauf bin ich schon eingegangen, ihr solltet zwei verschiedene Rollen einrichten. Nämlich das eine ist den Administrator für die Workstation, das andere ist den Nutzer der Workstation, der dann auch wieder Admin, aber auf einer anderen Ebene ist. Bei Passwörtern, Passphrasen, guckt halt drauf, bei uns ist es im Normalfall üblich, dass wir die Workstations abends ausschalten und morgens wieder anschalten. Das heißt, an jedem Morgen müssen wir mindestens zwei verschiedene Passwörter eingeben. Das eine ist nämlich zur Festplattenentschlüsselung und das andere ist, den Nutzeraccount freizuschalten. Dafür verwenden wir relativ kurze Passwörter. Unter relativ kurzen Passwörtern verstehen wir nicht dasjenige, was ich von einem Consultant auf den Kölner Security Days erlebt habe. Das Passwort war 3 Zeichen lang. Unter kurzen Passwörtern verstehen wir mindestens 12 Zeichen. Und die brauchen dann aber auch eine extrem große Entropie in dem Ganzen. Also da reicht es nicht nur mit Kleinbuchstaben oder mit Zahlen zu agieren an der Stelle, sondern da muss die breite Mischung vorhanden sein an der Stelle. Also wie gesagt, dann könnt ihr auch relativ kurze Passwörter mit 12 Zeichen verwenden. Das scheint uns im Moment noch hinreichend sicher zu sein. Und wie gesagt, ihr müsst es einfach täglich eingeben an der Stelle.
Ich würde die Frage nochmal wiederholen. Wie stellt ihr sicher, dass beide Passwörter sicher sind, unterschiedlich sind?
Wir kontrollieren es im Moment nicht an der Stelle. Dadurch, dass aber die Richtlinien tatsächlich mit allen Admins gemeinsam entwickelt worden sind, sich alle Admins gemeinsam auch auf diese Richtlinien geeinigt haben, hoffe ich drauf, dass das der Fall ist. Könnte man tatsächlich automatisieren, sah ich jetzt nicht als großes Problem an, dass die Admins, die sich selber diese Richtlinie geben, halte ich für relativ unwahrscheinlich, dass sie dagegen verstoßen. Das sieht anders aus tatsächlich in größeren Unternehmen, wo solche Richtlinien eher von oben durchgesetzt werden. Da würde ich aber auch immer empfehlen, zu erläutern, warum gibt es diese Richtlinien, was sollen die vermeiden. Also nicht nur, ihr müsst es so tun, sondern bitte an der Stelle auch, wenn es quasi verordnet wird, nochmal erläutern, warum das so gemacht wird. Das hilft da, glaube ich, ziemlich gut. Ansonsten müsste man sich tatsächlich überlegen, noch eine Überprüfung einzuführen der Passwörter, ob die hinreichend zufällig sind und ob sie ungleich sind.
Wie bitte? Ich wiederhole das nochmal, den Kommentar. Die Passwörter sind im Taschenkalender hinterlegt. Auf dem Zettel.
Nein. Die Passwörter sind im Kopf tatsächlich an der Stelle. Hintergrund ist der nicht, ich komme nachher nochmal auf Passwortspeicher zurück, aber diejenigen für die Festplattenverschlüsselung und für das User-Login, die sind im Kopf, alle anderen werden tatsächlich gespeichert. Das können wir uns nicht mehr merken bei den vielen Kunden. Also ich durfte ungefähr so in meinen diversen Passwortspeichern um die 600-700 Passwörter haben, die merke ich mir tatsächlich nicht mehr im Kopf und dazu gibt es aber auch keine Spickzettel oder dergleichen, die anders zu erreichen wären. Aber tatsächlich erwarte ich und gehe auch bei den anderen Admins davon aus, dass sie, wie gesagt, Festplattenverschlüsselung, Entschlüsselung und das Nutzer-Login, die beiden Passwörter sind im Kopf. Also wir üben das auch einmal täglich. Drücken wir es mal so aus.
Hier oben wäre noch eine Frage.
Ja.
Ich wiederhole nochmal die Frage, wie oft wechselt ihr die Passwörter?
Bei diesen beiden Passwörtern, sowohl was Festplattenentschlüsselung angeht, als auch User-Login, wollen wir das alle einmal jährlich ändern. Sofern es keine anderen Vorfälle gab. Das ist die Voraussetzung dazu. Also wenn wir den Eindruck haben, es gab einen Angriff, wir nicht uns ganz sicher sind, dass der nicht erfolgreich war, würden wir die Passwörter ebenfalls ändern.
Wäre noch eine Frage? Hm? Ich wiederhole die Frage nochmal, warum Passwörter und keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, wie zum Beispiel einen Token?
Auf den Token komme ich später zu sprechen tatsächlich. Wir sind gerade noch in der Installationsphase. Da beißt sich dann die Katze ein wenig in den Schwanz. Wie gesagt, auf den Token komme ich später nochmal zurück. Ja?
Ja, ich... Ich wiederhole die Frage gerne, wie ist es mit dem Sperren des Arbeitsplatzrechners während der Mittagspause? Ich denke aber, der Kollege würde jetzt auch wieder sagen, dass es um die Installation gehen wird. gerade noch, wir sind noch gar nicht so weit bei der Mittagspause, wir sind noch beim Frühstück, beim Kaffee trinken und beim Installieren. Also vielleicht beantworte ich die Frage mal erstmal weiter, dass wir vielleicht dem Vortrag ein bisschen weiterkommen. Also ich denke mal, er wird noch auf die Mittagspause hinkommen.
Also ich komme tatsächlich noch drauf zurück, von daher würde ich jetzt mal mit dem Vortrag weitermachen wollen und weitere Fragen dann am Ende des Vortrags. Genau, was man bei der Installation auch gleich berücksichtigen kann, sind Intrusion Detection Systeme oder den Rootkit Hunter beispielsweise. Auch der kann einem relativ gut gewährleisten, dass der Bootsektor nicht irgendwie modifiziert worden ist an der Stelle. Sollte man von Anfang an installieren, um überprüfen zu können, ob während der normalen Arbeit da Änderungen vorgenommen wurde. Wie gesagt, das kann relativ einfach der Rootkit Hunter von sich aus. Es gibt auch komplexere Intrusion Detection Systeme, die allerdings dann auch deutlich mehr Aufwand in der Wartung und Pflege bedeuten. Aber minimal würde ich immer den Rootkit Hunter empfehlen. Gut, was dann nach der Installation kommt, ist die Abhärtung des Systems selber. Dazu gehört das Blacklisting der Direct Memory Access Ports, also die FireWire Thunderbolt gegebenenfalls einfach dicht machen, wenn ihr sie nicht braucht. Dort immer wieder dann, falls ihr es mal braucht, zu überprüfen, dass dann eine Warnung beispielsweise kommt, dass es wieder zurückgestellt wird. Das nächste, was tatsächlich auch nicht bei allen Admin-Workstations ursprünglich bei uns eingestellt war, war sich tatsächlich die Root-Mail-Konfiguration anzugucken, dass die auch wirklich gelesen wird. Also nicht nur, dass da Mails auflaufen in dem internen Mail-Postfach, sondern dass die halt tatsächlich an den Admin der Workstations selber gehen. Auch das solltet ihr unbedingt konfigurieren. Bei uns sieht es auch im Normalfall, dass der nächste Punkt dann so aus, dass wir tatsächlich den SSH-Daemon im Normalfall für die Workstations nicht anhaben. Also wir brauchen das extrem selten, dass wir per SSH auf die Workstations zugreifen müssen. Von daher muss der für den normalen Arbeitsbetrieb bei uns auch überhaupt nicht geöffnet sein. Und so kann man sich im Detail angucken, welche Dienste braucht ihr tatsächlich, um von außen auf die Workstations zugreifen zu können. Das dürften überraschend wenig sein. Nächster Punkt ist dann die Security-Updates oder allgemein, also ich würde allgemein sagen, die Updates zu konfigurieren. Auch da könnt ihr nochmal drauf gucken, etliche der Updates enthalten im Prinzip durchaus auch Security-Updates, ohne die explizit zu deklarieren. Von daher empfiehlt sich, Updates immer sehr, sehr zeitnah einzuspielen. Wir haben Kunden, die vorher die Updates nochmal manuell überprüfen. Das ist aber bei den zwei Kunden, die wir haben, die haben Entwicklungsabteilungen mit mehreren hundert Leuten und ein eigenes kleines Team, das tatsächlich sehr schnell die Updates überprüft. Wenn ihr die Manpower nicht habt, würde ich euch immer empfehlen, automatische Updates einzuspielen. Das dürfte euch weniger Probleme bereiten als die Verzögerung der Updates, weil ihr noch eine manuelle Prüfung machen wollt. Und der letzte Schritt ist derjenige, dass wir uns automatisch auch die Logs auswerten lassen, die die Admin Workstation schreibt, und die Auswertung, wenn sie auch den Admins der Workstations per Mail zuschicken. An der Stelle, damit bekommen wir immer einen relativ guten Überblick, was an für die Sicherheit der Workstations relevanten Vorfällen tatsächlich auf der Workstation passiert. Schließlich noch das Absichern der Inhalte. des Ganzen. Dazu erstellen wir im Normalfall zwei verschiedene Backups. Das eine also, ist ein lokales Backup, was wir im Normalfall mit DejaDub erstellen. Das ist vollständig. Das erlaubt uns, wenn irgendein Hardware-Problem auf einer Workstation ist, relativ schnell auf einer anderen einfach mit identischen Einstellungen, auch mit, sogar mit identischen Caches und dergleichen weiterarbeiten zu können. Darüber hinaus haben wir noch ein zweites Backup, das allerdings deutlich kleiner ist, das uns erlaubt, eine Workstation wiederherzustellen. Allerdings, wie gesagt, ohne Caches und dergleichen. Das geht auch in ein, in dem Fall ungefähr 400 Kilometer entferntes Rechenzentrum. Der Hintergrund dafür ist, das lokale Backup taugt nicht bei einem Feuerwehreinsatz. Wenn die im Normalfall kommt, dürfte sowohl eure Workstation beeinträchtigt sein, wie auch der Backup-Server in dem Moment, unter Umständen. Das heißt, in dem Fall wäre euer Backup selber vollkommen unbrauchbar geworden. Also von daher, ihr braucht ein Backup, das weit genug entfernt ist, aus dem ihr gegebenenfalls die Sachen wiederherstellen könnt. Meistens könnt ihr allerdings, habt ihr nicht so breite Verbindungen, dass ihr ein vollständiges Backup machen könnt an der Stelle. Deswegen ist das zumindest bei uns dann das entfernte Backup deutlich kleiner und ist bestenfalls geeignet, um im Prinzip eine Workstation neu hochzuziehen. Das ist auch bei uns genau der Prozess, wie wir dann, wenn Mitarbeiter eine neue Workstation bekommt, wie wir dann die in Betrieb nehmen. Wir spielen im Prinzip alles, was ihr auf der alten hatte, nochmal zurück auf die neue Workstation, damit er dann darauf weiterarbeiten kann. Also von daher, wir testen ungefähr alle drei Jahre, mindestens alle drei Jahre unser Backup. Also im Normalfall passiert das deutlich häufiger, auch im laufenden Betrieb fällt mal irgendwas aus, wo wir das dann immer wieder testen, ob das Backup tatsächlich auf die Art und Weise funktioniert. Genau, jetzt komme ich bei den Best Practices an und fange als erstes bei dem kritischsten Stück Software an, was auf einer Workstation läuft, nämlich ein Webbrowser. Die führen im Normalfall beliebigen Code aus. Also die haben ein paar Sachen, wonach sie den Code noch überprüfen, ob der passend ist. Ja, kann man sich drauf verlassen, muss es allerdings nicht unbedingt. Und das Problem, was da dahinter steckt, ist, dass in dem Moment, in dem ich den Webbrowser unter meine Kontrolle bringen kann, habe ich Zugriff auf X. Und X ist das Stück Software, was mit Security gar nichts anfangen kann. Das heißt, X macht, gibt im Normalfall alle Tastatureingaben, alle Monitorausgaben an alle Anwendungen, die X nutzen. Das heißt, ich brauche nur eine Anwendung, eine X-Anwendung unter meine Kontrolle zu bringen und ich bekomme mit, was ihr auf der Tastatur eingebt, was auf dem Monitor ausgegeben wird, egal ob das Fenster, was ich da habe, zu meiner Anwendung gehört oder nicht, das ist in dem Fall egal. Ich kriege wirklich alles mit. Das führt bei uns auch dann dazu, dass wir zwei verschiedene Browser haben. Wir nutzen üblicherweise Firefox für unsere eigenen Anwendungen, die wir selber entwickelt haben. Und wir haben einen zweiten Browser, das ist im Normalfall Chrome oder Chromium. Hintergrund für Chrome oder Chromium ist, die haben ein extrem gutes Sandboxing und überprüfen auch den Code, bevor sie ihn ausführen, deutlich genauer als im Moment alle anderen Browser, ob die schädlich sind oder nicht. Zur Sicherheit packen wir aber Chrome oder Chromium nochmal in eine eigene VM. Das heißt, selbst wenn wir auf irgendeine Website surfen, die Schadsoftware injizieren kann, können Sie vielleicht X unter die Kontrolle bekommen, aber dann kriegen Sie nur mit unser Browserverhalten an der Stelle und nicht alle anderen Anwendungen, die wir ansonsten noch am Laufen haben. Das ist das Modell nochmal, warum wir da eine eigene VM drum packen. Ein anderes Angriffsszenario auf Browser ist dasjenige, Plugins bereitzustellen für die Browser. Das kam jetzt durchaus mittlerweile mehrfach vor. Also 2014 war, glaube ich, der PDF-Reader beispielsweise, über den man, wenn man dem entsprechend präparierte PDFs gegeben hat, konnte man den jeweiligen Browser unter seine Kontrolle bringen. Das klappte bei Firefox ganz hervorragend. Von daher solltet ihr bei den Plugins aufpassen, immer so wenig wie möglich Plugins installiert zu haben und gerade mal so viel wie nötig. Eine detaillierte Liste der Plugins, die wir im Normalfall standardmäßig installieren, haben wir dann in unserer Checkliste veröffentlicht. Möchte ich jetzt gerade im Detail nicht drauf eingehen. Aber wie gesagt, installiert bitte, also überprüft eure eigenen Plugins nochmal, die ihr installiert habt. Braucht ihr die wirklich an der Stelle? Oder ist es ein größeres Risiko, die weiter in Betrieb zu lassen? Genau, und jetzt kommen wir auch zu der Frage, die vorher schon mal auftauchte, mit den Passwörtern, wie weit wir uns die merken oder wie weit wir Spickzettel dafür schreiben. Wir haben auf die Art und Weise tatsächlich drei verschiedene Passwortmanager. Ich habe zwei Browser, die kriegen jeweils die Passworte, dürfen die speichern, die jeweils notwendig sind. Wie gesagt, der Firefox ist für unsere eigenen Anwendungen, da speichern wir die Passworte. Der Chrome ist, um einfach recherchieren zu können, im Normalfall auch dazu sind gelegentlich mal Passwörter notwendig. Da erlauben wir auch Chrome, Chromium, das Passwort entsprechend zu speichern an der Stelle. Und wir haben noch dritten Passwortspeicher, der nicht zugänglich ist durch die beiden Browser, der andere Passwörter noch speichert, die nicht von Browsern, sondern an anderer Stelle gebraucht werden, wie beispielsweise für ein Lights-On-Management im Rechenzentrum oder dergleichen. Genau, nächster Punkt ist dann, was passiert im Ruhezustand? Das solltet ihr aufpassen, Suspend to RAM erlaubt im Zweifelsfall, wenn ihr vom Rechner weggeht, dass der RAM ausgelesen wird. Solltet ihr also nicht tun an der Stelle. Also, war da eine Frage? Also das ist auch so, ja, das ist dann schön, wenn man aufklappt und alles ist sofort wieder da, hört sich ganz prima an, aber wie gesagt, dann müsstet ihr gewährleisten können, dass nie jemand an euren Rechner rankommt und das könnt ihr im Normalfall nicht. Von daher, der Suspend to RAM ist eine ganz schlechte Option. Genau, bei SE Linux oder den anderen Berechtigungssystemen, die wollen auch danach nochmal konfiguriert werden. Dazu ist es notwendig, dass ihr die Admins ein Stück weit schult an der Stelle, wie sie das konfigurieren können. Damit müssen sie auch gelegentlich mal umgehen lernen. Und sie sollten sich nicht angewöhnen, was im Netz immer noch weit verbreitet ist, wenn einem SE Linux im Weg steht, dann schalte ich es einfach mal ganz kurz ganz aus. Der Tipp kommt noch allzu oft, ist eine ganz schlechte Idee. Da sollte man, wie gesagt, den Admins beibringen, wie sie halt ganz gezielt bestimmte Berechtigungen wirklich setzen können an der Stelle. Das ist ein bisschen Schulungsaufwand, geht aber. Letzter Punkt ist derjenige, erstellt eure eigenen Sicherheitsrichtlinien, besprecht die mit allen Admins, erstellt Checklisten dazu. Das erhöht auf der einen Seite die Zustimmung zu den Richtlinien, wenn ihr das gemeinsam besprecht an der Stelle und macht es auch einfach leichter, das dann wirklich abzuarbeiten, wenn ein neuer Mitarbeiter reinkommt. Auf was muss ich achten, wenn ich so eine Workstation einrichte? Genau. Wer es detaillierter haben will, wir bieten auch Workshops zu dem ganzen Thema an. Also im Zweifelsfall fragt einfach bei uns an. Wir können dann mit euch vor Ort das Ganze durchsprechen, die Kriterien gemeinsam erarbeiten und das dann auch umsetzen. Darüber erreicht ihr mich. Und ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen.
Einfach. Ich würde es nochmal wiederholen. Es wird am Anfang erwähnt, dass wir zwei Rollen verwenden, für einen Benutzer und für einen Administrator. Und jetzt war die Frage, werden die beiden Rollen wirklich auch von zwei unterschiedlichen Personen immer ausgeübt oder kann es auch wohl wahrscheinlich sein, dass eine Person beide Rollen besitzt?
Das kann bei uns tatsächlich, also wir sind zu klein. Wir kriegen es einfach an der Stelle nicht sinnvoll getrennt. Wir haben das durchaus für Unternehmen so, dass das tatsächlich eine ganze Arbeitsgruppe gibt, die nur die Administration der Workstations macht und andere, die damit arbeiten. Wir arbeiten im Moment mit 7 Entwicklern und das reicht von der Trennung nicht aus. Es heißt aber nicht, dass jeder Admin seine eigene Workstation administrieren würde an der Stelle, sondern tatsächlich wird die Administration der Workstations relativ zentral auch verwaltet. Welche Änderungen wann wie reinkommen an der Stelle. Das kann dann ein Admin für alle anderen tun.
Die nächste Frage.
Habt ihr das Beziehungsszenario gegen das Universalisierungsgebot definiert?
Ich wiederhole nochmal. Habt ihr das Bedrohungsszenario, was gegen euch vorliegen könnte, analysiert?
Ja, wir haben tatsächlich verschiedene Angriffsszenarien durchgespielt an der Stelle. Das war, wie gesagt, tatsächlich zunächst mal, wir sichern unsere Server extrem gut im Rechenzentrum ab und haben dann für uns selber festgestellt, dass unsere Workstations im Vergleich dazu relativ schwach abgesichert waren. Ich habe versucht, ein paar Beispiele zu nennen. Das eine ist, bei uns kommt man relativ leicht ins Büro rein. Also, wir hatten nie Schwierigkeiten, ernsthaft, wenn Freunde zu Besuch kommen, dass die bei uns auch mal arbeiten durften. Das andere war dasjenige, wir mussten uns auch zunächst noch mal deutlich stärker trainieren, wenn jemand mal ganz kurz vom Rechner weggegangen ist, auch wirklich den in Ruhezustand zu versetzen. Also war ein paar Tage ein nettes Spiel. Die Kollegen haben dann den Rechner meistens auf Chinesisch umgestellt. Da gewöhnten sich dann alle sehr schnell an, nicht unkontrolliert den Arbeitsplatz zu verlassen. Das klappte ganz hervorragend, klappt auch bis heute. Also so haben wir die einzelnen Szenarien tatsächlich irgendwann mal durchgespielt. An der Stelle, das scheint aber nicht ganz die Antwort auf die Frage gewesen zu sein.
Nee, meine Frage ist, wer könnte euch angreifen im Sinne von Ihnen, wenn die klassischen Angreifer, wenn die euch mit diesen Maßnahmen erwähnen?
Okay, ich wiederhole nochmal. Die Idee, Frage ist, wer könnte euer Angreifer sein und wie könnte er euch angreifen? Nicht, also wer ist der Angreifer? Welche Klasse von Angreifern? Also, welche Klasse, ob es Hacker sind, ob es Konkurrenten sind oder Skriptkiddies aus Langeweile, Geheimdienste, habt ihr das euch überlegt, diese Klasse?
Haben wir tatsächlich uns überlegt, Skriptkiddies sehen wir gelegentlich mal, dass die vorbeikommen. Wir haben aber auch Kunden wie Fraunhofer-Institute, wir kommen genau genommen auf Rechner drauf, auf denen, die auch Patentanträge und dergleichen vorbereiten. Die wissen, also mit denen haben wir auch Sicherheitskonzepte erarbeitet, wie sie sich gegen solche Angriffe schützen können. Umgekehrt, wenn wir auf deren Rechner draufkommen, wissen wir auch, dass wir ein potenzielles Angriffsziel an der Stelle sind. Also Wirtschaftsspionage halte ich durchaus für plausibel, dass die Angriffe laufen könnten. so wie man es jetzt mitbekommen hat, vor kurzem ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass auch die CIA gelegentlich mehr oder weniger zufällig vorbeikommt und das versucht. Wie weit wir uns dagegen schützen können, haben wir uns jetzt im Detail noch nicht angeguckt, die Papiere, dazu sind sie zu umfangreich, um da ein vorschnelles Urteil abgeben zu können. Aber was wir immerhin gewährleisten können, uns erschienen beispielsweise also Android oder iPhones immer zu unsicher. Also das, was immerhin bei den CIA-Papieren rauskam, worüber sie den Angriff auf iPhone und Android probiert haben, das haben wir gar nicht zugelassen an der Stelle. Also unsere Mitarbeiter dürfen über iPhone oder Android keine Mails empfangen an der Stelle.
Welche Frage zuerst? Ich glaube, der Kollege da hinten war zuerst. Welche Sicherheitsfreigabe hat euer Raubfegerring?
Ich habe es immer noch nicht ganz.
Ist das Putzpersonal abgesichert? Also geht es darum, wie ist der physische Schutz wahrscheinlich der Workstation gesichert, dass es, selbst wenn der Kollege ihn ausgeschaltet hat, nachts nicht die Putzfrau ihn wieder einschaltet? Wie sind die Netzwerkports wahrscheinlich abgesichert, Erkennungsraten im Netzwerk, also alles, was physisch möglich ist, wenn keiner im Büro ist?
Haben wir im Moment nicht abgesichert, aber tatsächlich kommt niemand mehr ganz unkontrolliert ins Büro rein. Also auch bei der, wenn die Putzkraft da ist, ist mindestens immer ein Admin auch da im Normalfall.
Okay, die nächste Frage. Okay, ich wiederhole nochmal. Es gibt zwei Passwörter zum Zugang zur Workstation, einmal ein Bootpasswort und ein Zugangspasswort, die sich nur der Benutzer im Kopf merkt. Was ist, wenn der Benutzer nicht mehr existent ist? Wie kommt man an wichtige Daten, die auf der Workstation liegen? Die Frage dazu wäre, liegen denn überhaupt wichtige Daten auf der Workstation, die nur der eine Benutzer Zugriff hat, oder gibt es da ein anderes Sicherheitskonzept?
Das ist tatsächlich die Nutzerpasswörter, die sind irgendwo anders gespeichert, wenn der Mitarbeiter aus welchen Gründen auch immer krank wird, einen Unfall hat oder dergleichen, hat die auch niemand anders. Wir haben generell immer nur personenbezogene Accounts, durchaus aber zum Administrieren der Workstations gehen auch die anderen Admins dann mit ihrem eigenen personenbezogenen Account rein, können zum Administrieren dann allerdings root werden. Also von daher, der Zugriff auf die Workstations ist mehrfach abgesichert durch alle Admins, die die Workstations administrieren dürfen. Das war, glaube ich, der erste Teil der Frage, ist der damit hinreichend beantwortet?
Die Frage ist, gibt es beim Festplattenpasswort mehr als das eine Passwort? Oder?
Nein, es gibt nur eins. Der Admin hat das auch noch.
Okay.
Die müssen ja, wie gesagt, administrieren können, ohne abhängig zu sein von dem einen Nutzer an der Stelle. Dann gab es noch eine zweite Frage, wie weit überhaupt relevante Daten auf den Workstations selber gespeichert sind. Das sind bei uns tatsächlich noch nicht mal mehr, darauf bin ich jetzt im Vortrag nicht eingegangen, das habe ich offensichtlich übersprungen. Wir haben noch nicht mal mehr SSH oder PGP-Keys auf den Workstations selber gespeichert. Die sind bei uns mittlerweile üblicherweise auf dem YubiKey
Okay, ich würde einfach mal wegen der Zeit noch zwei Fragen zulassen. Was leider ein bisschen zu spät hier hinten war, eine Frage, wenn die sich noch existent ist. Ansonsten ganz hinten, wenn ein bisschen lauter oder ich komme mal entgegen. Ich muss es verstehen, damit ich es dann wiederholen kann. Es ist besser für die Aufzeichnung. Ja, ich kann auch gut hören. Okay, die Frage ist, wie sieht es mit ISO-Zertifizierung aus, wie die für Rechennetzwerke bekannte? Macht ihr das selber? Also nutzt ihr diese Zertifizierung? Empfehlt ihr die? Oder habt ihr eine eigene Liste, die ihr nur abarbeitet und ignoriert das als Best Practice?
Im Moment haben wir tatsächlich keine eigene ISO-Zertifizierung, noch nicht. Wir arbeiten dran, wir entwickeln dementsprechende Notfallanalysen, machen das auch immer wieder, wenn Angriffe kommen, dass wir relativ genau protokollieren an der Stelle, wie hat der Angriff stattgefunden, wie haben wir das analysiert, welche unmittelbaren Maßnahmen haben wir getroffen, wie verändern wir unsere eigene Struktur aufgrund eines eventuellen neuen Angriffsszenarios, was wir im Moment noch nicht bedacht haben. Also da entwickeln wir das intern immer weiter. Es ist kein Wiki, in dem das Ganze gespeichert wird. Es ist generell auch keine webbasierte Lösung, weil wir gelegentlich dezentral an die Sachen rankommen müssen. Die Versionierung der Sachen funktioniert bei uns über Git und genau, wir haben auf Python basiertes Dokumentenmanagementsystem, womit wir das relativ schnell schreiben können und über Git dann jeder der Administratoren tatsächlich auch rankommt an die Informationen, unabhängig von Netzwerkstörungen oder dergleichen.
Kommen wir zur letzten, eine letzte Frage. Okay, ich glaube, die Antwort würde jetzt den Rahmen sprengen. Also die Frage war, kannst du die Gründe nennen, warum was dagegen gesprochen hat, OTP-Fingerabdruckscanner etc. einzusetzen? Vielleicht sagst du einfach mal kurz noch, wo man dich findet, genau für solche Fragen, weil ich denke mal, das würde vielleicht ein bisschen länger jetzt als noch eine Minute die Beantwortung sein. Wir wollen aber auch die Möglichkeit haben, den nächsten Vortrag vorzubereiten. Sagst du einfach noch mal kurz, wo man dich findet für weitere Fragen, was alles jetzt noch ist. Auf dem Stand, habt ihr einen Stand?
Stand haben wir keinen eigenen tatsächlich in dem Fall. Man findet mich relativ häufig an dem Python-Stand. Und ansonsten, ich bin auch bis morgen Abend noch hier zu erreichen. Ja.
Gut, dann sage ich mal herzlichen Dank an den Vortraggebenden.
Danke.
Okay, danke, ciao.